Psalm 94, Gott der Vergeltung. Herr, du Gott der Vergeltung, leuchte auf, erhebe dich, du Richter der Erde, vergilt es den Hochmütigen. Wie lange, Herr, sollen Gottlose prahlen, trotzig reden und Übeltäter jubeln? Herr, sie zerschlagen dein Volk, klagen dein Erbe. Witwen und Fremdlinge bringen sie um, töten die Weisen und sagen, der Herr sieht's ja nicht. Der Gott Jakobs beachtet es nicht. Passt doch auf, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gestaltet hat, sollte er es nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte er nicht sehen? Der die Nationen unterweist, sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Der Herr kennt die Gedanken der Menschen und weiß, wie nichtig sie sind. Wohl dem, den du, Herr, züchtigst und den du durch dein Gesetz lehrst, um ihm Ruhe zu schaffen vor den Tagen des Unheils, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbe nicht verlassen, denn das Gericht kehrt um zur Gerechtigkeit. Und alle aufrichtigen Herzen folgen dem. Wer steht mir bei gegen Boshafte? Wer stellt sich zu mir gegen Übeltäter? Wenn der Herr mir nicht geholfen hätte, läge meine Seele längst in der Stille. Ich sagte, mein Fuß ist gestrauchelt, aber deine Gnade, Herr, hielt mich. Ich hatte viele Kümmernisse im Herzen, aber dein Trost machte meine Seele froh. Du wirst ja niemals eins mit dem Thron des Verderbens, der Unheilschaft gegen das Gesetz. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Fels meiner Zuflucht. Er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie wegen ihrer Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Amen. Bitte setzt euch. Liebe Gemeinde, Einleitung, das ist ein Rachepsalm. Man kann Gott der Vergeltung auch mit Gott der Rache übersetzen. Und beides ist richtig. Ich bevorzuge Vergeltung. Es klingt sachlicher. Und Gott der Vergeltung ist auch in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Vergelt's Gott, sagt man. Und das ist ein guter Wunsch, bei dem man sich allerdings nicht sicher ist, ob Gott den auch erfüllt. Ähnlich wie bei dem Wunsch am Ortsende von Übersachsen, führte Gott, dass man sich auch nicht sicher, ob denn Gott tatsächlich alle die behüten wird. Sagen wir, vergelt's Gott, hoffen wir an für sich darauf, dass Gott das Gute vergilt. Und dieses vergelt's Gott in Psalm 94 ist allerdings an den gerechten Richter gerichtet. Und es ist sicher, dass er alles Böse vergelten wird. Also beim behüt dich Gott und vergelt's Gott, wenn wir das so wünschen, dann hoffen wir beim Guten, dass Gott es vergilt. Beim Bösen vergelten, da sind wir sicher, dass es tut. Und die 10, also zur Erklärung, das ist, wenn wir sagen, vergelt's Gott, das ist gut. Normal sagt man immer Danke und versucht dann, das etwas auszugleichen. Wenn man allerdings vergelt's Gott sagt, dann ist es so, dass man es nicht kann. Wenn es was Gutes bekommen hat und dann vergelt's Gott sagt, dann heißt das, ich kann dir das nicht vergelten. Allerdings kann es auch heißen, ich will es dir nicht vergelten. Und dann wird es so leidig an Gott abgeschoben. Er soll's vergelten. Aber warum sollte er tun, was wir sollten, aber nicht wollen? Ja, ist ein Problem. Die zehn Gebote weisen uns an für sich genau an, was wir Gott als Schöpfer und Erlöser danken sollten und wie wir ihm das danken sollten. Und Römer 13,8 sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz oder die Gebote Gottes erfüllt. Also weder Gott noch anderen etwas schuldig bleiben wollen. Das ist gut. Dass die Betonung liegt auf wollen, Gott und dem anderen nicht schuldig bleiben wollen, denn wer kann schon alles recht vergelten, besonders Gott? In Sachen tätiger Liebe bleiben wir immer Schuldner. Gott nicht, wie wir dann in Punkt 3 sehen werden. Gott vergilt alles und das liegt an für sich an drei Gründen. Erstens, er ist heilig und gerecht. Zweitens, er verbietet Rache. Drittens, er vergilt seinem Sohn. Erster Punkt in diesem Psalm, er ist heilig und gerecht. Also da wird angerufen, Herr, du Gott der Vergeltung, leuchte auf, erheb dich, du Richter der Erde, vergilt es, das und das, den Übeltätern. Er wird mit Namen angerufen und sein Name steht am Anfang des Satzes, am Anfang des Psalms und damit dominiert dann für sich Gott und sein Name alles andere. Alles ist ihm untergeordnet und er ist jetzt der Handelnde. Er ist rein, gut, absolut gerecht, ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, sagt 1. Johannes 1,5. Und das macht seine Heiligkeit aus. Und darum ist er auch zu fürchten. Alles, was er geschaffen hat, hat er gut gemacht. Menschen sogar nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Hiob sagt, Kapitel 35, 11, er hat uns mehr Belehrung und Verstand gegeben als den Tieren. Ja, darum fordert er vom Menschen auch, dass er ihm entsprechend Recht tut. Schön. Leuchte auf und erheb dich als Richter. Das ist ein richterliches Vergeltsgott. Vergilt die Sünde, trotziges, übles Tun, Reden, wie auch ihn nicht beachten. Das heißt, und hier ist es wörtlich, wie sie mit seinem Volk umgehen, wie sie mit seinem Volk, seiner Gemeinde umgehen oder seinen Leuten umgehen, das ist dann gleich ihm. So gehen sie auch mit Gott um. Tja. Und die, die das tun, die jubeln vielleicht über ihren Erfolg und ihren Gewinn, die sie haben. Es gelingt ihnen das gottlose Leben. Und die Gotttreuen, die stehen dann als Verlierer da und wie belämmert da und leisten aber doch aus Widerstand. Sie beten, vergelt's Gott. Und Gott wird beinhart vergelten, falls nicht das passiert, was die Treuen da auch noch wollen. Sie sagen und passt doch auf, ihr Narren und Toren. Wann wollt ihr klug werden? Und der die Augen und Ohren gemacht hat, sollte der nicht sehen und hören? Der Nation süchtig, sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Ja, die Gotttreuen haben noch Hoffnung. So blöd kann doch niemand sein, sich einzureden, dass Gott nicht sieht, was man tut. Dann können vielleicht denken, dass es Gott egal ist, was sie tun, da er sie nicht stoppt. Aber sie vergessen dabei, dass Gott A. durch sein Wort Stopp und Umkehr befiehlt und B. durch ihr anfänglich schlagendes Gewissen Stopp und Umkehr befohlen hat. Denn am Anfang, beim schlechten Tun, Er schlägt das Gewissen, doch wenn man's länger tut, dann hört es auf zu schlagen. Jedoch haben die Treuen Hoffnung, dass die Narren weise werden. Ähnlich wie in Römer 2,4, wo der Apostel schreibt, verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr, zur Herzensänderung führt. Also Gottes Güte und Geduld ist für Übeltäter nur gut, wenn sie auch zur Umkehr kommen, wenn sie umkehren. Für die Treuen ist seine Geduld und seine Langmut schwierig, denn sie haben länger an den Übeltätern zu leiden und kommen dann vielleicht in die Versuchung, sich selbst zu rächen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und es denen zu vergelten, die ihnen Böses getan haben. Aber, Punkt 2, Gott verbietet Rache. Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ja, das kann mühsam sein, auf Gott warten. Warum lässt er das Böse und die Bösen dazu und schlägt nicht einfach rein, richtet nicht sofort? Wir müssen halt bedenken, dass es auch für uns persönlich gut ist, dass Gott nicht, wie der Volksmund sagt, die kleinen Sünden sofort straft und die größeren dazu. Und wir müssen auch bedenken, dass wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Das ist das, was wir eben nicht tun sollen. Das ist Volksmund. Räch dich nicht selbst, sagt Gott. Da deiner das dem anderen wirklich schlecht gemacht, bei seinem Ruf verleumdet, beim Geld, das war für den einen, den Geschädigten, schwer zu verdauen, da der andere ihm eben nahe stand und dann auch noch sozusagen im Glauben war. Hätte sich durchaus rächen können, in mehrfacher Hinsicht. Aber da war Gottes Befehl, rächt euch nicht selbst, denn mein ist die Rache, mein ist die Vergeltung. Das ist das, was Gott sagt. Und er hat sich daran gehalten. Er hat auch nicht gebeten, vergelt's Gott, also im negativen Sinn, da er selbst seine Sünden kannte. Wer sich selbst rächt, ist hochmütig, maßt sich an, was Gottes Sache ist. Und Hochmut und Anmaßung, das ist keine kleine Sünde. Und es gilt, Gott vergilt Recht und wir selbst können übers Ziel hinausschießen und dabei selbst zum Bösen werden. Das ist das, was uns passiert, wenn wir uns selbst rächen wollen. Und in Psalm 94 sind diese Gottlosen, von denen er redet, nicht wirklich gottlos. Sie glauben halt schon was, tun halt aber nicht, was Gott sagt. Sie denken vielleicht, wir kehren um, bevor er straft. Und das ist dumm und funktioniert nicht. Gott ist geduldig und gütig, aber nicht so dumm wie sie. Er ermahnt durch sein Wort, um sie zurechtzubringen. Wenn das nicht wirkt, ist das wirklich schlimm. Gottes weltliche Strafen folgen. Und als letztes das jüngste Gericht. Dritter Punkt, er vergilt's seinem Sohn. Da steht, wohl dem, den du, Herr, züchtigst und den du durch dein Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu schaffen vor den Tagen des Unheils, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbe nicht verlassen. Also Volk und Erbe, das ist ein und dasselbe. Sie gehören ja ihm. Denn das Gericht kehrt um zur Gerechtigkeit und alle aufrichtigen Herzen folgen dem nach. So. solche Kruzifixe machen fix, dass Gott Böses beinhart vergilt. Dass er wegen seiner Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liebe beinhart sein muss. Sonst wäre er willkürlich, unzuverlässig. Man könnte ihm nicht trauen. Und wenn er da schon ein, zweimal die Augen zudrückt, warum dann nicht da und wann hört er auf, die Augen zuzudrücken? Das wäre Willkür. Da kann man ihm nicht mehr vertrauen. Deswegen, er ist heilig, gerecht, liebevoll und muss Böses beinhart vergelten. Im Alten Testament hat er die Schuld seines Volkes als Vor- und Abbild den Sündenböcken aufgebürdet. Also wirklichen Schafsböcken. Die wurden zu Sündenböcken. Der hohe Priester hat seine Hand auf sie gelegt und dann die Sünde des Volkes bekannt. Im Neuen Testament hat er die Schulden seiner Kinder seinem Sohn auferlegt. Der hat unsere Schulden und damit auch unsere Verurteilung übernommen. Er ging in Gottes Gericht. Er hat uns von unseren Sünden erlöst und gelöst. Und das hat er aus Liebe zu Gott getan und aus Liebe zu uns. Das war kein Zuckerlecken für ihn. Das war das Schlimmste. Und es war nicht der Spott und die Schmerzen, die ihn fast umgebracht haben. Das Schlimmste war, dass er zum ersten Mal in seinem Leben von Gott verlassen wurde. Und das hat er getan, damit die Seinen nicht von Gott verlassen werden. Hier steht im Psalm: Wohl dem, den du, Herr, züchtigst und den du dein Gesetz lehrst. Er hat seinen Sohn gezüchtigt. Aber er züchtigt auch seine Kinder. Für Züchtigung steht hier das griechische Wort Pädagogik. Gott erzieht und lehrt. Glückselig, wen Gott züchtigt oder erzieht und lehrt. Also für wohl steht tatsächlich das Glückselig drin. Es wäre wirklich schlimm, wenn er als Vater seine Erlösten nicht erziehen würde und nicht lehren würde. Wenn seine Erlösung nicht praktisch würde an seinen Kindern, das wäre schlimm. Folgen seine Kinder seiner Erziehung und seinem Gesetz nicht, dann stellen sie halt die Erlösung in Frage. Und mitunter stellen sie sich selbst unter Gottes Strafe. Also die Kruzifixe sollten an für sich schon erschrecken und aber auch Dankbarkeit bewirken. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Vergilst du mir das? Du kannst und sollst es. Mir zum Dank, dir zu deinem Seelenheil. Das ist an für sich ein guter Sinn der Kruzifixe. Dass es Sündern gut geht und sie gedeihen und wir nicht, dass es uns nicht so gut geht, stellt natürlich auch Gottes Regierung und Gericht manchmal in Frage. Aber das soll es nicht. Schauen wir, dass wir von ihm selbst regiert werden. Und er regiert gut. Spätestens in der nächsten Welt werden wir dann vollkommen glückselig sein, auch wenn wir jetzt noch etwas darunter leiden. Also sie ist ja nicht so einfach, die Regierung Gottes. Die Gebote sind ja auch nicht so einfach. Und wer sie hält, der stößt an bei denen, die sie nicht halten. Und das kann dazu führen, dass man verlästert wird, gemieden wird, verfolgt wird. Psalm 94 endet mit einer Feststellung. Wer steht mir bei gegen die Boshaften? Wer stellt sich zu mir gegen Übeltäter? Wenn der Herr mir nicht geholfen hätte, läge meine Seele längst in der Stille. Ich sagte, mein Fuß ist gestrauchelt, ich bin gestolpert. Aber deine Gnade, Herr, hielt mich. Ich hatte viele Kümmernisse im Herzen, aber dein Trost machte meine Seele froh. Du wirst ja niemals eins mit dem Thron des Verderbens, also mit den ungerechten Herrschaften. Und sie rotten sich zusammen gegen die Seelen des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Fels, meine Zuflucht. Er wird ihnen ihr Unrecht vergelten, sie wegen ihrer Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Er wird vergelten. Es ist in dieser Welt nicht alles recht und gut und die Herrschaften sind auch nicht immer gerecht und gut. Es ist im Großen wie im Kleinen so. Es ist in der Welt so. Und dieses Zusammenraffen gegen die Seele des Gerechten, das war das, was sie zuerst und vor allem an Jesus Christus getan haben. Warum raffen sie sich zusammen, sagt der Apostel in Apostelgeschichte 2. Ja, warum raffen sie das? Raffen sich zusammen, um gegen ihn vorzugehen. Weil er rein war, weil er gut war, weil er gerecht war. Sehr gut war. Und das konnten sie nicht ausstehen. Denn das hat zugleich ihre Sünde gezeigt. Aber da ist Gott. Schluss. Gut, wenn wir Gott und seiner Liebe treu sind und sie gut vergelten, auch wenn wir dabei leiden. Schlecht, wenn wir Böses selbst vergelten wollen, denn das ist Gottes Sache und wir sind dann nur hochmütig. Zusammenrotten gegen die Seele des Gerechten, das zeigte sich, wie gesagt, vor allem an Jesus Christus. Das wiederholt sich aber auch bei seinen Treuen. Sie werden gemieden. Oder in anderen Staaten verfolgt, eingesperrt, getötet. Zusammenrotten gegen die Seele des Gerechten. Gott aber hat ihn auferweckt von den Toten. Und er hat die Bösen alle vertilgt. Und das wiederholt sich auch bei seinen Leuten. Er wird sie auferwecken zum ewigen Leben, in dem kein Leid mehr ist, kein Geschrei mehr ist, keine Sünde mehr ist und keine Sünder mehr sind. Das wird er tun. Vergelt's Gott. Amen.